Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.
Gesellschaftsform und Denkform. Der Hamburger Mathematikwissenschaftler und Mitarbeiter der wertkritischen Theoriegruppe GRISIS, Klaus-Peter Ottlieb, über den Zusammenhang warenförmiger Vergesellschaftung und naturwissenschaftlicher Erkenntnisform. Im ersten Teil geht es um verkürzte Kritiken an den modernen Wissenschaften und um die Frage, warum sich die Legitimität der modernen Wissenschaften nicht aus der Beobachtung der Welt ergibt.
Also die Fragestellung ist die, inwieweit das, was Naturwissenschaften so in den letzten 400 Jahren produziert haben, inwieweit das die Gültigkeit dieser Aussagen zusammenhängt mit der Konstitution der bürgerlichen Gesellschaft. Also der Anspruch ist ja immer, wir finden Naturgesetze und die gelten unabhängig von der Gesellschaft, im Grunde unabhängig von den Menschen überhaupt. Die würden auch dann gelten, wenn es gar keine Menschen gäbe. Und das genau stelle ich in Frage. Das Thema ist ein bisschen begrenzt, also mathematische Naturwissenschaft. Ich denke aber, dass es über diesen begrenzten Bereich hinaus Bedeutung hat, nämlich für unser Denken überhaupt oder eine spezifische Form, die es auch erst in der bürgerlichen Gesellschaft gibt, was man so allgemein unter Theorie bezeichnet. Theorie im Sinne von Auffinden von Gesetzen. Jetzt nicht nur in der Natur, auch in der Gesellschaft. Das ist etwas, was es auch ohne erst seit dem 17. Jahrhundert gibt. Der Hintergrund ist der, dass, oder was ich aufweisen will, ist, dass hier ganz bestimmte Formen des Denkens, nämlich unsere Form, konstituiert sind durch die Gesellschaftsform. Und das macht das Thema zugleich auch sehr schwierig, weil es geht um die eigenen Denkformen. Also es geht darum, nachzudenken darüber, wie unser eigenes Denken konstituiert ist. Und das ist nicht so einfach, weil man ja immer in diesen Formen schon denkt. Und auch selbst wenn man so eine Analyse macht, kann man das immer nur in den Formen machen, die wir haben. Ich komme da ja nicht raus. Also, oder anders gesagt, wenn ich es versuchen würde, würde mich kein Mensch mehr verstehen. Solche Versuche gibt es ja, aber die landen regelmäßig in Esoterik. Und darum geht es hier natürlich nicht. Es geht mir auch nicht darum zu behaupten, dass Naturwissenschaften einfach nur Unsinn sind. Das ist ja real, nicht? Also dieses Ding hier zum Beispiel ist ein naturwissenschaftliches Produkt und das ist ja wirklich, das funktioniert ja vielleicht auch. Also man kann nicht behaupten, das seien alles nur Spindisierereien. Das sind ja wirklich reale Produkte in Form von Technik, die da rauskommen. Und ich denke auch wenn wir Kapitalismus überwunden haben, werden diese Mikrofone immer noch funktionieren. Also insofern hängt das nicht zusammen mit der Gesellschaftsform. Deswegen muss man schon mal genauer hingucken. Ja, also worum es geht, ist letztlich so festzustellen, was eigentlich die Reichweite, was mathematische Naturwissenschaften ist, also welche Qualität ihre Aussagen eigentlich wirklich haben im Vergleich zu dem, was die meisten Naturwissenschaftler denken, dass sie hätten. Ja, wenn man mathematische Naturwissenschaften kritisiert, ist es natürlich vernünftig, erstmal zu gucken, was es denn eigentlich gibt schon an Kritik. Und das gibt es ja durchaus. Es ist nicht so, dass da, das so völlig unbestritten ist. Ich habe mir mal so ein paar Punkte da notiert. Es gibt eine Wissenschafts- und Technikkritik, die so aus der Ökologiebewegung kommt vor allem. Zum Teil auch Überschneidung mit feministischer Kritik. Ich zitiere mal ein paar Sätze aus einem Buch, das 1981 erschien, Smog im Hirn heißt das, von der Autor heißt Hofmann. Da findet man solche Sätze wie: Denn die Wissenschaft muss endlich begriffen werden als Institutionalisierung der Denkform einer auf Unterdrückung und Männerherrschaft beruhenden Gesellschaft. Dann ein paar Beispiele. Eine Ernährungskatastrophe wird durch die wissenschaftliche Forschung, ihre technologische Anwendung und die kapitalistische Verbreitung vorbereitet. Die wissenschaftliche Denkweise hängt zwar unmittelbar zusammen mit der akuten Gefährdung der Menschheit durch ökologische Katastrophen, atomare Aufrüstung, ökonomische, soziale und psychische Verelendung. Es ist aber nicht möglich, im Rahmen der heutigen Wissenschaft wirkungsvolle Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefährdung zu entwickeln. Vielmehr bringt uns jede Maßnahme, die mit den Mitteln heutiger Wissenschaft entwickelt und durchgesetzt wird, der Katastrophe näher. Das ist eine Kritik vor allem erstmal an den Folgen der Wissenschaft, die bestimmte Dinge nach meiner Einschätzung allerdings völlig ausblendet, nämlich den Zusammenhang zwischen Gesellschaftsform und dieser Art von Wissenschaft zu treiben. Also wenn da steht, wird durch wissenschaftliche Forschung, ihre technologische Anwendung und die kapitalistische Verbreitung vorbereitet, diese Katastrophe, dann wird ja so getan, als wenn die Wissenschaft irgendwie im Selbstlauf das tut und der Kapitalismus nur für die Verbreitung sozusagen zuständig ist, aber irgendwie nichts damit zu tun hat, was da in der Wissenschaft passiert. Also das ist genau der Punkt, den ich genauer angucken möchte. Es gibt von der Frankfurter Schule, also so in Auseinandersetzung auch mit der naturwissenschaftlichen Methode, die sich so jetzt auch verbreitet und ausbreitet in den Sozialwissenschaften, eine Kritik läuft vielleicht unter der Überschrift Kritik der instrumentellen Vernunft. Ich habe da mal von Horkheimer einen Satz nur herausgeschrieben. Ewige Ideen, die dem Menschen als Ziele gelten sollen, zu vernehmen, in sich aufzunehmen, hieß seit langer Zeit Vernunft. Für jeweils vorgegebene Ziele, die Mittel zu finden, gilt dagegen heute nicht allein als ihr Geschäft, sondern als ihr eigentliches Wesen. Das ist das, was er als instrumentelle Vernunft betrifft. Das ist erstmal, so wie ich das gelesen habe, eine Kritik an der Intention, mit der Naturwissenschaft getrieben wird. Also die Behauptung, es ginge gar nicht darum, irgendwelche Erkenntnisse zu erzielen, sondern ausschließlich darum, naja, also letztlich solche Geräte herzustellen, zu welchen Zwecken auch immer, über die dann gar nicht nachgedacht wird. Das ist etwas, was ich erstmal bestreiten würde, nämlich, dass das schon die Intention ist, mit der beispielsweise Physiker Physik treiben. Das stimmt nicht. Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass Physiker, wenn sie Physik machen, durchaus die Idee haben, sie wollen wissen, ja, dieser Satz aus Goethes Faust, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also sie sind schon an Erkenntnis interessiert und nicht einfach an Technik, die da dann am Ende dabei herauskommt. Insofern halte ich diese Kritik an der Intention für falsch. Was man aber eventuell zeigen kann, und ich komme darauf nochmal zurück, ist, dass durch die Methode, mit der diese Ziele verfolgt werden, zu dieser Art von Vernunft führt, die Horkheimer instrumentell nennt. Es gibt dann drittens eine moralische Kritik, die hängt zusammen erstmal mit den Erwartungen, die so an die Wissenschaft geknüpft werden. Ich nenne das Aufklärungspathos. Das ist etwas, was noch in der 68er-Bewegung ganz entscheidend gewesen ist. Also so, ich habe da ein Zitat eher aus dem Stück von Bert Brecht, Leben des Galilei. Also die Vorstellung, es ginge hier um den Kampf des die Tatsachen aufdeckenden kalten Auges der Wissenschaft gegen den, und das ist jetzt das Zitat, tausendjährigen Perlmutterdunst von Aberglauben und alten Wörtern, der die Herrschaft selbstsüchtiger Machthaber aufrechterhält. Also die Vorstellung, Wissenschaft deckt Tatsachen auf und würde deswegen so Herrschaftsverhältnisse unmöglich machen. Und also ich denke, das war 1968 eine der Hauptvorstellungen, die sich da mit der Studentenbewegung verband. Und das hat ja anscheinend nicht funktioniert. Und von der Seite her kommt jetzt dann so eine moralische Kritik. Also der Grund dafür, dass es nicht klappt mit diesem Aufklärungspathos, wird gesehen daran, dass Wissenschaftler sich einschüchtern lassen, korrumpiert sind. Das Beispiel ist da immer schon Galilei, also sein Widerruf. Da sei er halt zurückgezuckt vor der katholischen Kirche. also etwas allgemeiner gesprochen, das Wissen sei nicht an das Volk, sondern an die Machthaber ausgeliefert worden, es zu gebrauchen, es nicht zu gebrauchen, es zu missbrauchen, ganz wie es ihren Zwecken diente. Das ist wieder ein Zitat aus dem Stück von Brecht. Und diese Art von Kritik gibt es natürlich heute an den Universitäten auch und ich denke auch nicht zu Unrecht. Nur, also nach meiner Auffassung trifft sie nicht den Kern der Dinge. Das ist eine Kritik, die auf die spezifische Form der Erkenntnis, die durch Wissenschaft in die Welt gesetzt wird, überhaupt keinen Bezug nimmt. Während ich denke, dass das genau diese Form es ist, die man sich angucken muss, um überhaupt einschätzen zu können, ob sie das leisten kann, was man sich 1968 noch vorgestellt hat. Die wesentliche Vorstellung, gegen die ich mich jetzt zunächst mal wende und gegen mit der ich mich auseinandersetzen will, ist die des naturwissenschaftlichen Mainstreams. Das ist die, dass es erstmal wirklich darum geht, wenn Wissenschaft betrieben wird, also Tatsachen aufzudecken. Und zwar Tatsachen, die völlig unabhängig sind von der Gesellschaft, in der das stattfindet. Also für alle Gesellschaften gleichermaßen gültig sind und von der auch letztlich so eine unhistorische Vorstellung besteht, ja, was die Art der Erkenntnis betrifft, also irgendwie etwas, was es immer schon gegeben hat, also wonach Menschen immer schon gestrebt haben, nur dass wir halt heute ein bisschen besser sind als die Urmenschen. Ich habe hier ein längeres Zitat von Popper, in dem das ausgedrückt wird. Also es ist so dieser Glaube des Fortschritts. Also von den Urmenschen bis heute hätten wir ständig im Sinne einer ständigen Verbesserung weiterentwickelt. Das hat ja auch also diese Vorstellung den Marxismus-Leninismus geprägt, so diese Idee, also Kapitalismus als notwendiges Durchgangsstadium zum Sozialismus und dann Kommunismus und die objektive Erkenntnis der Naturwissenschaften eben als das passt da gut rein, nicht? Das ist ja, denke ich, auch für den Marxismus und Leninismus nie in Frage gestellt worden. So, jetzt das Zitat von Popper und da sieht man, dass das dann er ist sehr konsequent und dadurch wird es schon fast irre. Also er sagt, das alles lässt sich so ausdrücken, dass der Erkenntnisfortschritt das Ergebnis eines Vorgangs ist, der dem sehr ähnlich ist, was Darwin natürliche Auslese nannte. Es gibt also eine natürliche Auslese von Hypothesen. Unsere Erkenntnis besteht zu jedem Zeitpunkt aus denjenigen Hypothesen, die ihre Tüchtigkeit dadurch gezeigt haben, dass sie bis dahin in ihrem Existenzkampf überlebt haben, einem Konkurrenzkampf, der die untüchtigen Hypothesen ausmerzt. Diese Interpretation lässt sich auf das tierische Wissen, das vorwissenschaftliche Wissen und die wissenschaftliche Erkenntnis anwenden. Das Besondere der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, dass der Existenzkampf durch die bewusste und systematische Kritik unserer Theorien erschwert wird. Während also das tierische und das vorwissenschaftliche Wissen hauptsächlich dadurch wächst, dass diejenigen, die untüchtige Hypothesen haben, selbst ausgemerzt werden, lässt die wissenschaftliche Kritik oft unsere Theorien an unserer Stelle sterben. Sie merzt dann unsere falschen Vorstellungen aus, ehe wir selbst ihretwegen ausgemerzt werden. Damit möchte ich beschreiben, wie die Erkenntnis tatsächlich fortschreitet. Ich meine es nicht bildlich, obwohl ich Bilder verwende. Die Erkenntnistheorie, die ich vorschlagen möchte, ist weitgehend eine darwinistische Theorie des Erkenntnisfortschritts. Von der Amöbe bis Einstein ist der Erkenntnisfortschritt immer derselbe. Wir versuchen, unsere Probleme zu lösen und durch Auslese zu einigermaßen brauchbaren vorläufigen Lösungen zu kommen. Das ist wirklich also konsequent bis zur Groteske vorangetrieben, diese Überlegung. Also von der Amöbe bis Einstein, immer dasselbe. Es gibt einen schönen Kommentar dazu in dem Buch von Greif, das heißt Gesellschaftsform und Erkenntnisform. Ist das übrigens, was mich überhaupt auf dieses Thema gebracht hat. sehr empfehlenswert. Da steht, Popper bringe, und das bezieht sich genau auf dieses Zitat, das Kunststück fertig, im schulpflichtigen mitteleuropäischen Großstädter den eigentlichen Naturmenschen zu sehen. Oder seriöser formuliert, sie verklärt die bestehende soziale und materielle Wirklichkeit ideologisch zum Naturzustand. Das ist genau, was er tut. Eigentlich mit allen, also mit diesen Anlagen und sonst was, sind wir eigentlich immer noch Naturmenschen, auch das ist Natur. Und unterscheidet sich qualitativ noch nicht mal von der Amöbe. Wenn man über dieses Thema nachdenkt, dann kommt man an einem nicht vorbei, das ist Alfred Sohn-Rethel, der wohl der Erste gewesen ist, der gesagt hat, also dass da ein Zusammenhang besteht zwischen wissenschaftlicher Denkform und bürgerlicher Gesellschaftsform. Sohn-Rethels Ansatz besteht darin, dass er im Grunde den Sündenfall, also Sündenfall hat ja was mit Essen vom Baum der Erkenntnis zu tun, also Ansatz vor 2500 Jahren im antiken Griechenland und dem Auftreten der ersten Philosophen dort, wo zeitgleich und da versucht er halt Beziehungen herzustellen, zum ersten Mal Geld aufgetreten ist, also Münzen in geprägter Form. Während ich also mein Ansatz anders ist, ich fange erst vor 400 Jahren an, nicht vor 2500. Ich denke, dass es da einen Bruch gegeben hat, in einem Übergang von Mittelalter zur Neuzeit. Und ich habe nicht den Anspruch, abstraktes Denken seit 2500 Jahren erklären zu wollen. Sohn-Rethel sieht eine sehr einheitliche Form seit den 2500 Jahren des abstrakten begrifflichen Denkens, also den Regeln der Logik verpflichteten Denkens. Während worauf ich mich beziehe, ist etwas anderes. Das ist die Theorie in der neuzeitlichen Prägung. Und das bedeutet Theorie mit dem Ziel, Gesetzmäßigkeiten aufzustellen. Sohn-Rethel sieht, und da ist er ähnlich wie Popper, jetzt nicht zurück bis zur Amöbe, aber eben doch 2500 Jahren so was wie eine evolutionäre Entwicklung der Naturerkenntnis, also so eine Art Perfektionierungsprozess, wir wissen das immer besser. Während, darauf komme noch, also ich mit Kant, er sagen würde, da hat eine Revolution der Denkart stattgefunden, vor 400 Jahren ungefähr. Wobei man kann da keinen festen Punkt sagen, da war es sozusagen, und das hat sich natürlich auch so langsam entwickelt, aber man kann in der Person von Galilei doch sozusagen also diese Revolution sozusagen festmachen im Vergleich zum mittelalterlichen Denken. Dann der weitere nächste Punkt ist die Frage, wie eigentlich die Gesellschaften, in denen dieses Denken stattfindet, charakterisiert werden. Da spricht Sohn-Rethel von Klassen oder er nennt das häufig Aneignungsgesellschaften. Also es sind Gesellschaften, in denen die einen das Mehrprodukt produzieren und die anderen es sich aneignen. Da wäre natürlich der Kapitalismus nur eine unter vielen oder mehreren, die es da gegeben hat. Während, wenn ich sage, wir fangen erst vor 400 Jahren an, dann muss man natürlich eine Charakterisierung des Kapitalismus finden oder der bürgerlichen Gesellschaft, die wirklich spezifisch ist für die. Und das ist nicht der Klassencharakter, also den ich damit nicht leugnen will, aber er ist nicht so besonders. Also, sondern die Besonderheit der bürgerlichen Gesellschaft besteht in der versachlichten, gesetzesförmigen Form der Gesellschaftung. Der Vergesellschaftung, Ablösung der persönlichen Herrschaft durch eine Herrschaft von Regeln und Gesetzen, denen alle unterworfen sind. Ja, dann hat Sohn-Rethel eine Konstruktion, die ihm eigentlich von allen Kritikern um die Ohren gehauen wird, die braucht er aber, nämlich er hat die Fiktion einer Gesellschaft einfacher Warenproduzenten mit Geld als Tauschmittel. Und zwar als eigenständige Gesellschaftsformation. Es ist so, dass Marx in der Wertformanalyse so eine Gesellschaft als logische, aber die Betonung auf logische Vorstufe des Kapitalismus analysiert hat, sozusagen um die Notwendigkeit des Geldes und nachher auch des Kapitals zu zeigen. Die hat es aber als eigenständige Formation nie gegeben. Also es wäre falsch zu sagen, und das tut Sohn-Rethel, etwa das Mittelalter sei eine Warengesellschaft gewesen. Natürlich hat es Warentausch gegeben, aber das war nicht, das war randständig. Das hat nicht das Leben geprägt. Die Warenform als allgemeine Form setzt voraus, dass eigentlich alle Mitglieder einer Gesellschaft Besitzer von Waren sind. Und das sind sie erst dann, wenn auch die Arbeitskraft zur Ware geworden ist. Und das ist eben erst im Kapitalismus der Fall. Ja, soweit die Unterschiede im Ansatz. Ich will mich mit so einem Rätsel gar nicht so auseinandersetzen, sondern nur betonen, dass der Ansatz, den ich hier verfolge, doch ein etwas anderer ist. Dann steigen wir mal in die Analyse der naturwissenschaftlichen Methode ein. Ich möchte das durch ein Beispiel im Wesentlichen versuchen, mal deutlich zu machen, und zwar am freien Fall, wobei ich mich im Wesentlichen auf Galilei beziehe. Galilei ist deswegen besonders interessant, weil der so am Anfang der Naturwissenschaften steht und sich in seiner Zeit doch sehr intensiv auseinandersetzen musste mit den mittelalterlichen Vorstellungen. Das ist ja später, muss das keiner mehr. Also in dem Moment, wo die naturwissenschaftliche Methode etabliert ist, muss keiner mehr drüber nachdenken, was tue ich hier eigentlich, und irgendwelche Leute überzeugen, dass das sinnvoll ist und dass da Tatsachen aufgedeckt werden, während Galilei das noch musste, weil da halt in seiner Zeit noch andere Vorstellungen vorherrschend waren. Man kann an dem an Fallgesetzen auch ganz gut deutlich machen, wie sich die Vorstellungen verändert haben. Es gibt, also bevor ich auf diese Unterschiede zwischen Mittelalter und Neuzeit komme, eine relativ aktuelle Diskussion, in der also zwischen so Physikern auf der einen Seite und den postmodernen Kulturwissenschaftlern auf der anderen. Und da hat ein Physiker Sokal, der da bekannt geworden ist, weil er die Kulturwissenschaftler, er hat es geschafft, die ziemlich dadurch bloßzustellen, dass er einen völlig blödsinnigen Artikel in einer Zeitschrift untergebracht hat und glaubt damit, die auch widerlegt zu haben, sozusagen, also gezeigt zu haben, dass sie eigentlich nur Unsinn reden, was zum großen Teil, denke ich, auch stimmt. Aber seine eigene Argumentation ist auch sehr komisch. Er sagt da an irgendeiner Stelle, jeder, der glaubt, dass physikalische Gesetze bloße gesellschaftliche Konventionen seien, ist eingeladen, vom Fenster meiner Wohnung die Überschreitung dieser Grenzen zu versuchen. Klammer auf, ich wohne im 22. Stock, Klammer zu. Das ist ziemlicher Blödsinn, den er da erzählt. Also erstmal, falls die postmodernen Kulturwissenschaftler wirklich gesagt haben sollten, dass physikalische Gesetze bloße gesellschaftliche Konventionen seien, das wäre natürlich auch Unsinn. Darauf habe ich hier schon Beispiel des Mikrofons mehrfach hingewiesen. Aber die Tatsache, dass wenn man vom Fenster aus dem 22. Stock springt, man wahrscheinlich zu Tode kommt, das hat mit einem physikalischen Gesetz erstmal überhaupt nichts zu tun. Und er tut so, als ginge es darum, also um diese Tatsache. Ich denke, das ist etwas, was jede Gesellschaft gewusst hat, mal abgesehen von der Existenz 22-stöckiger Hochhäuser, aber das so als mögliche Form der Todesstrafe war das auch schon im alten Rom bekannt. Da wurden die Leute von Felsen runtergeschmissen. Also wie gesagt, es hat mit physikalischen Gesetzen nichts zu tun. Dass man halt, wenn man da vom Felsen springt, irgendwie immer schneller wird und runterfällt. Physikalische Gesetze sagen nämlich viel präziser, wie das passiert, und darum geht es. So, und jetzt kommen die beiden Fallgesetze, einmal das von Aristoteles, das Mittelalter, und zum anderen das, was Galilei dann aufgestellt hat. Also Aristoteles hat sich Folgendes vorgestellt, und das passt auch gut zur feudalen Struktur des Mittelalters. Er sagt, jeder Körper hat das Bestreben, den ihm zukommenden Platz einzunehmen. Leichte Körper, der ihnen zukommende Platz ist oben und schwere ist halt unten. Und leichte Körper bewegen sich deswegen nach oben, schwere fallen nach unten. Und je schwerer der Körper ist, desto schneller fällt er nach unten. Das ist die aristotelische Vorstellung, wie der Fall passiert. Und dagegen ich nenne das das bürgerliche Fallgesetz, Galilei, die sagen, alle Körper fallen gleich schnell. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der das auch mathematisch beschreibt und sagt, beim Fall aus der Ruhelage verhalten sich die zurückgelegten Wege wie die Quadrate der Zeiten. So, und jetzt, was ich mir oder euch vorstellen will, ist die Geschichte, wie eigentlich das galileische Fallgesetz das von Aristoteles abgelöst hat. Was ist da eigentlich passiert? Da gibt es eine Geschichte, die in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung eine große Rolle gespielt hat. Läuft so unter der Überschrift der Schlag, von dem sich die aristotelische Wissenschaft nie wieder erholte. Das sind die Experimente von Pisa, die 1590 stattgefunden haben sollen. Ich zitiere mal hier aus einem Wissenschaftsgeschichtsbuch aus dem Jahre 1903. An dieser Stelle müssen wir auf die berühmten Experimente zum Fall der Körper zu sprechen kommen. Und sind diese doch auf das Engste verknüpft mit dem schiefen Turm von Pisa, einem der kuriosesten Baudenkmäler Italiens. Beinahe 2000 Jahre zuvor hatte Aristoteles behauptet, dass im Falle zweier verschiedener Gewichte gleichen Materials, die aus gleicher Höhe fielen, das Schwerere den Erdboden vor dem Leichteren erreiche. Und dies gemäß dem Verhältnis ihrer jeweiligen Schwere. Das Experiment ist gewiss nicht schwierig. Nichtsdestoweniger war niemand auf die Idee gekommen, einen derartigen Beweis zu führen, weshalb diese Behauptung Kraft des Machtwortes des Aristoteles unter die Axiome der Wissenschaft von der Bewegung aufgenommen worden war. Galilei forderte nun unter Berufung auf die Sinneswahrnehmung die Autorität des Aristoteles heraus und behauptete, dass die Kugeln in gleicher Zeit fielen, abgesehen von einer unbedeutenden, auf dem unterschiedlichen Luftwiderstand beruhenden Differenz. Die Aristoteliker verspotteten diese Idee und verweigerten ihr das Gehör. Galilei aber ließ sich nicht einschüchtern und beschloss, seine Gegner dazu zu zwingen, gleich ihm der Tatsache ins Auge zu sehen. Daher bestieg er eines Morgens vor der versammelten Universität, Professoren und Studenten, den schiefen Turm, zwei Kugeln mit sich führend, eine 10 und eine 1-pfündige. Er legte sie auf den Rand des Turms und ließ sie zugleich fallen. Und sie fielen gemeinsam und schlugen gemeinsam am Boden auf. Soweit das Zitat. Diese Geschichte ist ungefähr 60 Jahre nach ihrem angeblichen Stattfinden in die Welt gesetzt worden und hat über 300 Jahre lang, also so von 1650 bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, die also stand in den Büchern. Die ist deswegen besonders interessant, weil sie von hinten bis vorne falsch ist. Und also, dass sie trotzdem 300 Jahre lang in die Wissenschaftsgeschichtsschreibung beherrscht hat, das ist natürlich ein interessantes Phänomen. Also erstmal, was ist falsch an der Geschichte? Das Erste, was einem so auffällt, da braucht man keine Physik zu können, ist ihre Inkonsistenz. Da wird ja also der Dogmatismus der aristotelischen Professoren besonders betont. Und wenn die so waren, warum, aus welchem Grunde hätten sie zusammenlaufen sollen, wenn irgendein einer ihrer unbedeutenden Kollegen, also Galilei war zu der Zeit ein junger Mann und hatte da so eine Stelle als also heute würde man sagen wissenschaftliche Hilfskraft, auch befristet. Also wenn der da auf dem Turm klettert und Gegenstände darunter wirft, warum sollen dann die dogmatischen Professoren da alle zusammenlaufen? Ich denke, es widerspricht allen Gebräuchen damaliger Universität und selbst heute wäre das wahrscheinlich immer noch etwas ungewöhnlich, was da stattgefunden haben soll. Zweiter Punkt ist, der Galilei selber hat ihn nie erwähnt. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen in einem wissenschaftsgeschichtlichen Werk gesehen, dass es gibt sogar ein Zitat von Galilei aus demselben Jahr, in dem steht, wenn man Kugeln aus Holz und Blei von einem hohen Turm fallen lässt, bewegt sich das Blei weit voraus. Also er hätte noch nicht mal diese Behauptung aufgestellt, die da empirisch bewiesen werden sollte. Der wichtigste Punkt ist natürlich, diese Experimente wären schiefgegangen. Also wenn der Versuch, wenn man den so macht, dann wäre die schwerere Kugel eher unten angekommen als die leichtere. Also es ist schlichtes Märchen, was hier erzählt wird. Die Frage ist natürlich, was ist der Sinn? Und der Sinn ist erstmal, dass es wie jedes Märchen eine Botschaft transportiert. Und das ist die Botschaft, die neuzeitliche Wissenschaft lässt die Tatsachen sprechen, während die mittelalterliche Wissenschaft sich auf Autoritäten beruft und Lehrbuchwissen tradiert. Und etwas allgemeiner steht dahinter so diese Vorstellung, also mit der Neuzeit habe sich die Vernunft und die Rationalität durchgesetzt und vorher hat halt das finstere Mittelalter geherrscht. Ich habe dann mal in ein Physikbuch geguckt, Lehrbuch der Experimentalphysik, Bergmann-Schäfer, Band 1, Mechanik, Akustik, Wärme, aus dem Jahr 1974. Da findet man das immer noch. Das ist ein Buch, in dem beschrieben wird, wie man zu dem Fallgesetz kommt. Und da steht dann sowas drin, wir machen folgende Versuche, 2 gleich große Kugeln aus Aluminium und Blei, die also sehr verschiedenes Gewicht haben, lassen wir gleichzeitig aus derselben Höhe zu Boden fallen. Wir stellen fest, dass sie zu gleicher Zeit zu Boden aufschlagen, wie bereits Galilei 1590 durch Fallversuche am schiefen Turm von Pisa festgestellt hat. Ja, und dann kommt eine ganze Reihe von weiteren Beschreibungen. Also da steht dann auch sowas drin, wie dass es einen Versuch gibt, der dem Fallgesetz offenbar widerspricht. Lassen wir eine Münze und ein gleich großes Stück Papier fallen, so beobachten wir, dass die Münze wesentlich früher unten ankommt, als das zur gleichen Zeit aus derselben Höhe fallende Papierstückchen. Letzteres flattert in unregelmäßiger Bewegung zu Boden und benötigt zum Durchfallen eine größere Zeit. Der Gegensatz ist indessen nur scheinbar. Bei diesem letzten Versuch macht sich nämlich der Widerstand der Luft störend bemerkbar. Die beim Fall an dem Körper vorbeistrebende Luft hemmt die Fallbewegung und so weiter. Und dann wird hingewiesen auf einen weiteren Versuch, der von Newton angegeben wurde. Er sagt, ein 2 Meter langes, mehrere Zentimeter weites Glasrohr, das an beiden Enden zugeschmolzen ist, enthält eine Bleikugel, ein Stück Kork und eine Flaumfeder. Befinden sich die 3 Körper am Boden der Röhre und dreht man diese rasch um 180 Grad, so beobachtet man, wie zuerst die Bleikugel, dann das Korkstück und schließlich die Flaumfeder unten ankommen. Pumpt man aber die Luft aus der Röhre und wiederholt man den Versuch, so erkennt man, dass nunmehr die 3 Körper im gleichen Augenblick auf den Boden des Rohres aufschlagen. Wir dürfen also das Erfahrungsgesetz aussprechen, im luftleeren Raum fallen alle Körper gleich schnell. So steht das in den Physikbüchern. Also die erste Frage, die sich stellt, wieso eigentlich nur im luftleeren Raum? Das hat doch schließlich in Pisa schon geklappt. Das war ja sicher kein luftleerer Raum. Es ist völlig undurchsichtig und das ist das, worauf ich hier hinweisen wollte, wie eigentlich dieses sogenannte Erfahrungsgesetz zustande kommt. Und das ist völlig charakteristisch für den Büchern, nach denen immer noch Physik studiert wird. Ob sie nun also diese Geschichte da von Galilei noch enthalten oder auch nicht. Der Grund ist ja, dass hier Aussagen mit völlig verschiedenem methodischen Status wild durcheinander geworfen werden. Einmal gibt es da in diesem Text aus dem Physikbuch falsche und richtige Behauptungen über alltägliche Beobachtungen. Da ist aber charakteristisch, dass die richtigen sind gerade diejenigen, die zum galileischen Fallgesetz im Widerspruch stehen. Also die falschen Aussagen sind die Berichte da über den schiefen Turm. Diese richtigen Beobachtungen, die man macht, die werden dann einfach wegerklärt durch Hinweis auf den störenden Luftwiderstand. Und schließlich wird in diesem letzten Punkt so ein Experiment beschrieben, das durchzuführen, aber einen hohen technischen Aufwand fordert. Und das ist jetzt einer der entscheidenden Punkte dabei, das Leerpumpen der Röhre. Und erst, dass man dann so ein Passvakuum hat. Und erst in so einer Situation lässt sich das behauptete Gesetz auch beobachten. Also insofern ist es eigentlich schon ein starkes Stück, das Ganze als Erfahrungsgesetz zu bezeichnen und setzt doch einiges an Verwirrung voraus, die zuvor erst durch diese Texte gestiftet wird. Und von dieser Verwirrung genau lebt der Empirismus. Bevor ich darauf zurückkomme, wäre als erstes mal zu klären, wie kommt denn nun das Fallgesetz in die Welt? Es ist offenbar nicht die Empirie, also es funktioniert ja nicht. Trotzdem, es ist ein Gesetz der modernen Physik, also das, auch die Relativitätstheorie hat das nicht aufgehoben. Ja, und also die Antwort ist die, das ist eine logische Begründung. Die stammt übrigens nicht von Galilei, sondern ist schon im Jahre 1585 von einem Mathematiker namens Benedetti veröffentlicht worden. Das geht so. Also wenn man hat zwei gleich große Kugeln, also die auch also gleiches Material sind, da wird jeder zugeben, dass sie gleich schnell fallen. Ne, wenn man sie. So, und jetzt werden diese beiden Kugeln verbunden durch einen ganz dünnen Stab oder einen Bindfaden, sodass sie sozusagen einen Körper bilden. Dann wird sich aber an dieser Fallbewegung, also wenn man also im Extremfall das als masselos sich vorstellt oder sehr kleine Masse hat und das denselben Versuch macht, wird sich nichts ändern. Dann wird immer noch mit derselben Geschwindigkeit fallen. Da haben wir aber dann einen Körper, der die doppelte Masse hat, nämlich diese Doppelkugel, und die genauso schnell fällt wie der Einzelne. Und das ist genau, also das ist das Argument, mit dem das Fallgesetz von Galilei begründet wird. Man muss sich das, also diese Logik mal genau ansehen. Das ist schon, also es ist ein entscheidender Punkt, und es charakterisiert das, was eigentlich die moderne Naturwissenschaft ausmacht. Aristoteles hatte angenommen, es gibt sozusagen, ja, eine, also die Fallgeschwindigkeit hänge ab von der Schwere, nennt er das immer, also heute würden wir sagen Masse. Und nur von ihr, von nichts anderem. Und je schwerer ein Körper ist, desto schneller fällt er. Und wenn man davon ausgeht und das logisch weiterdenkt, kommt man zu dem logischen Schluss, dass es von der Masse nicht abhängen kann, weil die Doppelkugel genauso schnell fällt wie die Einzelkugel. Nun haben wir auf der anderen Seite die Empirie. Also die Holzkugel fällt nicht so schnell wie die Eisenkugel. Und eigentlich hätte man, wenn die Empirie das Gewicht hätte, was der Empirismus immer behauptet, dass sie es habe, wenn man die ernst nimmt, dann hätte man jetzt sagen müssen, dass Aristoteles schon falsch gelegen hat, indem er angenommen hat, das hängt nur von der Masse ab und von nichts anderem. Denn wovon auch schon Aristoteles abstrahiert hat, war die Gestalt des Ganzen, oder heute man kann auch sagen, die Massenverteilung. Und Galilei hat nur aber diesen Schluss nicht gezogen, sondern gesagt, eben sein Fallgesetz aufgestellt. Also was man sehen muss, ist also, dass Galilei ganz bewusst sozusagen von der Empirie abstrahiert hat und gesagt, das interessiert mich erstmal einfach gar nicht, wie das wirklich ist, sondern er hat, also sein Ziel war etwas herzustellen, eben Theorie, die logisch schlüssig ist. Also das Ziel des Ganzen ist, eine Theorie aufzustellen und nicht in erster Linie der Empirie Genüge zu tun. Es gibt da in den Discorsi, das ist so das Alterswerk von Galilei, wo auch der freie Fall behandelt wird und was so allgemein als das erste Lehrbuch der Physik gilt, da sagt er das auch ganz deutlich. Und also das ist auch bemerkenswert, Galilei ist da sehr viel klarer als die Physiker 300 Jahre später. Das ist ein Zitat jetzt wieder. In Betreff des Widerstandes des Mediums gestehe ich zu, dass dessen störender Einfluss bemerklicher sein wird und wegen seiner mannigfach verschiedenen Beschaffenheit kaum unter feste Regeln gebracht werden kann. Solange wir auch nur den Widerstand der Luft berücksichtigen, so wird dieser alle Bewegungen stören auf unendlich verschiedene Weise, da unendlich verschieden Gestalt, Gewicht und Geschwindigkeit der geworfenen Körper sich ändern können. Wenn zum Beispiel die Geschwindigkeit größer ist, so wird auch der Einfluss der Luft wachsen. Und das zwar umso mehr, je leichter die Körper sind, sodass, obwohl die Strecken bei senkrechtem Fall, das bezieht sich jetzt auf den zweiten Teil seines Fallgesetzes, wie die Quadrate der Zeiten verhalten sollen, dennoch selbst die allerschwersten Körper von bedeutender Höhe herab solchen Widerstand von der Luft erfahren, dass die Beschleunigung gänzlich aufhört und die Bewegung eine gleichförmige wird. Er beschreibt da also noch in verschiedener anderer Weise, wie der Luftwiderstand also sein Gesetz sozusagen kaputt macht und sagt dann, über alle die unendlich verschiedenen Möglichkeiten hinsichtlich der Schwere, der Geschwindigkeit und der Gestalt kann keine Theorie gegeben werden. Also er drückt hier mit wünschenswerter Deutlichkeit aus, worum es geht, nämlich gegen die unmittelbare, also nicht bewusst, sondern auch notfalls auch gegen die unmittelbare Erfahrung eine Theorie zu geben, und nicht also sozusagen genau das zu beschreiben, was man empirisch sieht. Dieser letzte Satz von Galilei charakterisiert das auch das, was im modernen Sinne Theorie ausmacht. Also Theorie ist immer absehen von der Vielfalt der empirischen Erscheinung mit dem Ziel, eben Gesetzmäßigkeit aufstellen und ableiten zu können. Also bis zu diesem Punkt, so wie ich das dargestellt habe, könnte man nun tatsächlich denken, dass die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode bestünde darin, auf spekulativen Wege mathematische Gesetze zu formulieren und diese dann als Natureigenschaften zu deklarieren, so wie das postmoderne Kulturwissenschaften möglicherweise, also die, sozusagen als Diskursprodukt darzustellen. Und dabei könnten dann, also wenn es so wäre, wenn das alles wäre, dann könnten natürlich wirklich nur Phantasmen herauskommen. Und dann müssten sich die Eingeweihten sozusagen im Diskurs darüber einigen, was denn nun gelten soll und was nicht. Das dann wäre allerdings die materielle Wirkung, die die Naturwissenschaften in den Jahrhunderten nach Galilei entfaltet haben, völlig unerklärlich. Es kommt jetzt allerdings nämlich noch ein weiterer Punkt hinzu. Ein wesentliches Element des Ganzen, das Experiment. Und das ist etwas, wodurch diese theoretische Spekulation auf der einen und die Empirie auf der anderen Seite nachträglich, aber schon auf nachträglich miteinander verbunden waren. Im Experiment geht es darum, die in dem vorher theoretisch formulierten Gesetz vorausgesetzten Idealbedingungen tatsächlich herzustellen. Also herstellen, nicht, das ist was anderes als einfach so in die Landschaft gucken und sehen, was passiert. Es wird hergestellt. Und das bedeutet für das Fallgesetz, dass wir da, also alle Körper fallen gleich schnell, bedeutet es halt, den störenden Einfluss des Luftwiderstandes auszuschalten. Und die dazu nötigen Versuche im nahezu luftleeren Raum, die muss man dann erst technisch produzieren. Das war etwas, was Galilei selbst gar nicht konnte aus technischen Gründen. Das ist erst wohl von einem Schüler von ihm, Torricelli, der so sich über das Vakuum Gedanken gemacht hat und da auch also technische Apparate hergestellt hat, dann durchgeführt worden. Wenn man sich so die Beschreibung von Experimenten anguckt, die auch Galilei in anderen Zusammenhängen gemacht hat, dann fällt einem vor allem erstmal die absolute Künstlichkeit der Situation auf. Es ist eben so, dass hier nicht einfach beobachtet wird mehr, was die mittelalterliche Physik wahrscheinlich noch getan hat, sondern es wird mit großem Aufwand eine besondere Situation bewusst hergestellt, die herbeizuführen einem Laien niemals in den Sinn käme. Und das muss auch so sein, weil die theoretischen Idealbedingungen, die in dem Gesetz drinstecken, in diesem Fall immer der störende Luftwiderstand ist auszuschalten. Also diese Idealbedingungen müssen hergestellt werden. Aus der Sicht Außenstehender, ich weiß nicht, ob man nicht so ganz leicht vielleicht sich da hineinzuversetzen, und insbesondere Physiker haben damit Schwierigkeiten, aus der Sicht Außenstehender muss dieses Vorgehen die Aussagekraft der so gewonnenen Ergebnisse aber erheblich beeinträchtigen. Denn das Experiment ist eine Erfindung der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Und niemand ist gezwungen, das als Erkenntnisexperiment zu akzeptieren. Denn ob die Natur sich außerhalb dieser Situation genauso verhält, ist damit ja in keiner Weise gesagt. Also das bedeutet erstmal, was diese Behauptung betrifft, die Naturwissenschaften würden Tatsachen feststellen. Dagegen wäre zu sagen, das ist zwar nicht völlig verkehrt, aber es sind Tatsachen, Erfahrungstatsachen, die ausnahmslos von ihr selbst produziert sind. Also es sind nicht Dinge, die sozusagen in der Welt sind, sondern sind produzierte Tatsachen. Die gäbe es nicht ohne diese Methode. Und sie gäbe es nicht ohne Handlungen der erkennenden Subjekte, die immer innerhalb dieser Experimente stattfinden. Sind also Erfahrungen, die ein mittelalterlicher Mensch gar nicht machen konnte. Und die übrigens auch die meisten modernen Menschen nie persönlich gemacht haben. jetzt vielleicht nochmal zusammenfassend so die auf einer etwas allgemeineren Ebene, was eigentlich die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode ist. Sie beruht auf einer bestimmten Grundannahme, nämlich der Annahme, dass es universell gültige, das heißt von Ort und Zeit unabhängige Naturgesetze gibt. Das ist eine Annahme, die jedenfalls in dieser Form im Mittelalter als ziemlich absurd angesehen wurde. Also in der mittelalterlichen Vorstellung war zumindest der Raum schon segmentiert. Es gab halt Bereiche so auf der Erde, die wo möglicherweise bestimmte Gesetze gelten, und dann gab es die himmlischen Sphären, in denen andere Gesetze gelten. Die Physik, die moderne oder die neuzeitliche, zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie erstmal Gesetze formuliert, die überall gelten sollen. Das wiederum setzt einen bestimmten Zeitbegriff voraus, also das, was man wohl zu Recht so als abstrakte Zeit betrifft, oder auch also die mathematische Zeit, im Gegensatz zu anderen Zeitbegriffen, die Vorstellung eines homogenen Raums, also nicht getrennt in erdnahe Bereiche und himmlische Sphären. Und die zweite Annahme, die hinter dieser Methode steckt, ist die, dass diese Naturgesetze sich mathematisch beschreiben lassen. Also wichtig dabei ist erstmal der Hinweis, dass es wirklich eine Annahme ist. Also wenn ich Physikern das erzähle, dass ihre ganze Wissenschaft aus dieser Annahme beruht, dann werden die erstmal sagen, das ist doch keine Annahme, das zeigen doch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Das ist aber nicht richtig. Also es gäbe diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht ohne diese Vorannahmen. Also es ist dann etwas, was sich immer selbst bestätigt, weil man sich eben halt Erfahrungen konstruiert, die genau diese Annahme bestätigen und andere Erfahrungen auch bewusst außerhalb der eigenen Wissenschaft hält. Das Vorgehen ist dann so, ich habe das an dem Beispiel des Freien Falls beschrieben, das beginnt immer mit Gedankenexperimenten. Also Vorstellungen, wie würden dann unter bestimmten idealisierten Bedingungen würde irgendein Vorgang tatsächlich ablaufen, wobei immer versucht wird, das also mit Hilfe der Mathematik sozusagen in den Griff zu bekommen. Und also auf diese Weise ist beispielsweise dieses Fallgesetz in die Welt gekommen. Und der nächste Punkt ist dann, dass der Bezug zur Empirie erst nachträglich hergestellt wird im Experiment und in einer Situation, die erst produziert werden muss, häufig inzwischen ja einen riesen technischen Apparat erfordert, auf jeden Fall aber auch im einfachsten Fall ganz bewusste und spezifische Handlungen der Experimentatoren. Also worum es dabei geht, ist, das wird auch ausdrücklich gesagt, immer in den Physikbüchern, man muss die Störfaktoren ausschalten. Und hier liegt natürlich dann auch immer vor allem die Verbindung zur Technik. Also Technik ist, also Technik jetzt hier im modernen Sinne, ist eigentlich nichts anderes als die Herstellung solcher experimenteller Situationen im großen Maßstab häufig. Jetzt auch nicht möglicherweise zu anderen Zwecken als den, oder in der Regel zu anderen Zwecken als denen der Erkenntnis. Also es werden künstliche Systeme produziert, in denen die physikalischen Idealbedingungen mehr oder weniger gut tatsächlich verwirklicht sind. Wenn das nicht gelingt, versagt Technik. Also man kann, also jedes technische System hat irgendwann immer schon mal versagt. Man kann es, also dieses Versagen eigentlich regelmäßig dadurch beschreiben, dass es dann nicht mehr gelungen ist, diese Störfaktoren auszuschalten. Hier gibt es einen Bezug zu dem, was ich da von Horkheimer zitiert habe, instrumentelle Vernunft. Man kann jetzt nämlich tatsächlich sagen, dass innerhalb der Naturwissenschaften eigentlich Wahrheit und Machbarkeit das Gleiche ist. Also Wahrheit erweist sich dadurch, dass ich eine Situation tatsächlich herstellen kann. Also ein mathematisch beschriebenes Gesetz, also dass ich da wirklich eine Situation produzieren kann, in der es wirklich wird. Also insofern hängt dieser Begriff der instrumentellen Vernunft eng zusammen mit der Methode der mathematischen Naturwissenschaft. Sie ist eine Folge dieser Methode. Sie ist nicht liegt nicht von vornherein in der Intention, mit der Galilei oder andere Physiker sozusagen an die Natur herangehen. Also die wollen ja schon sozusagen also wissen, wie das Ganze funktioniert. Und da geht es nicht in erster Linie darum, dass also so um sowas wie Naturbeherrschung. Aber die Methode mit der sie es machen, führt letztlich zu einem Wahrheitsbegriff, der identisch ist damit mit der Machbarkeit. Also mit dieser Behauptung, die ich da aufgestellt habe, mit dem ich mich in scharfen Gegensatz befinde zu dem, was so in den Köpfen derjenigen ist, die diese Methode betreiben. In der Regel, also so der Mainstream. Also unter Mathematikern und Naturwissenschaftlern ist es, also herrscht eigentlich regelmäßig, wenn Sie mal drüber nachdenken, Verwunderung darüber, dass die Mathematik, die doch ihren Köpfen entspringt, so gut auf die Natur passt, die damit doch eigentlich gar nichts zu tun hat. Also es ist wirklich so ein Erstaunen, was da stattfindet. Und ich denke, dass die Frage wäre als Schlüssel zum Verständnis der Methode tatsächlich gut geeignet. Es wird aber leider nie so richtig ernsthaft darüber nachgedacht. Und die Folge ist dann so ein ehrfürchtiges Staunen, je nach Standort, entweder über die Mathematik, das ist sozusagen unter den Mathematikern das ist die übliche Reaktion, die so Großes zu leisten vermöge, oder, und das wäre dann eher die Reaktion der Physiker über die Natur, die so rational eingerichtet sei. Professionelle Wissenschaftstheoretiker, die genau diesen, also über dieses Laienverständnis auch nicht hinauskommen, die müssen sich dann allerdings zu Recht auf Spott gefallen lassen. Ich habe da aus einem Artikel von Adorno, aus dem Buch über den Positivismusstreit, Adorno schreibt, Carnap, einer der radikalsten Positivisten, hat es einmal als Glücksfall bezeichnet, dass die Gesetze der Logik und der reinen Mathematik auf die Realität zutreffen. Ein Denken, das sein ganzes Pathos an seiner Aufgeklärtheit hat, zitiert an zentraler Stelle einen irrationalen, mythischen Begriff wie den des Glücksfalls, nur um die freilich an der positivistischen Position rüttelnde Einsicht zu vermeiden, dass der vermeintliche Glücksumstand keiner ist, sondern Produkt des naturbeherrschenden Ideals von Objektivität. Die von Carnap aufatmend registrierte Rationalität der Wirklichkeit ist nichts als die Rückspiegelung subjektiver Ratio. Es geht dabei allerdings um eine Vernunft, der es gelingt, die eigene Projektion, also kann man sich das ja vorstellen, also das, was wir im Kopf haben, projizieren wir in die Natur. Es gelingt allerdings der modernen Naturwissenschaft, diese eigene Projektion auch zu realisieren. Also und zwar indem der Gegenstand der Rationalität der erkennenden Subjekte angepasst wird. Nicht? Zunächst ideell, indem sozusagen in der Theorie sozusagen die Prinzipien der Vernunft angewendet werden, dann aber auch materiell in den nach den theoretischen Vorgaben durchgeführten Experimenten. Also worauf ich hier aber eben auch hinweisen wollte, und dass hier tatsächlich der Gegenstand, der also diesen Prinzipien der Vernunft genügt, dass der produziert ist, dass der also auch technisch hergestellt wird, das ist etwas, das Hegel möglicherweise etwas klarer gesehen hat als Kant. Also Hegels Vorstellung ist ja die, dass das Objekt werde durch das Subjekt erst konstituiert. Und also das hat hier schon so einen sehr materiellen Hintergrund. Die Gesetze, auf die sich die neuzeitliche Physik bezieht, finden sich in Gegenständen, die von ihr selbst erst hergestellt werden. Das Problem im Zusammenhang mit der modernen Naturwissenschaft ist, dass also die Meinung besteht, damit hätte man also eigentlich auch schon alle Wirklichkeit erfasst. Oder jedenfalls alle, die sich überhaupt der menschlichen Erkenntnis zugänglich zeigen. Nicht alles, was sich diesem Zugriff entzieht, also dieser ganz spezifischen Methode, wird üblicherweise als so dem Reich der Gefühle, des Glaubens, der Privatmeinung zugehörig gedacht. Und ein weiteres Problem in dem Zusammenhang ist, dass diese Bereiche durch Technik immer weniger und immer kleiner werden, also in dem Maße, in dem sich mathematisch-naturwissenschaftliche Methode als Technik auch außerhalb der Labore ihre Tatsachen schafft. Und insofern bestätigt sich diese Art der Erkenntnis auch selber. Also sie schafft sich die Wirklichkeit nach ihrem Bilde und die Wirklichkeit wird dann auch immer mehr so, wie sie glaubt, dass sie immer schon war. An dieser Stelle knüpft wahrscheinlich diese Technikkritik an, mit der ich da begonnen hatte, das Zitat, dass diese wissenschaftliche Methode Wirklichkeit gestaltet und zwar in einer Richtung, die nach Auffassung des Autors dort also für den Menschen eigentlich immer weniger lebbar wird. Was allerdings meiner Auffassung nach falsch ist und das wollte ich da nochmal betonen, ist die Vorstellung, dass diese wechselseitige Verstärkung von mathematischer Naturwissenschaft und auf ihr beruhender Technik so einer immanenten Dynamik genügt und nur durch sie erklärt werden kann. Und das ist bei dieser Art von Technikkritik eigentlich häufig so, dass diese Vorstellung, also Naturwissenschaften auf der einen und Technik auf der anderen Seite verstärken sich gegenseitig selbst und verändern die Wirklichkeit sozusagen von sich heraus. Also auch schon in der Rede von der Industriegesellschaft steckt das drin. Also das ist nach meiner Einschätzung unzureichend, also diese Beschreibung. Denn es ist so, dass die Naturwissenschaften zwar moderne Technik ermöglichen, aber dass sie tatsächlich auch gesellschaftlich durchgesetzt wird, das liegt außerhalb der Möglichkeiten von Naturwissenschaft. Es ist ja tatsächlich so, dass es viele mögliche Techniken gibt, die also die Technik kommt einfach dadurch zustande, dass Naturwissenschaft es möglich macht, so Einzelfaktoren zu isolieren. Und die können dann technisch in fast beliebiger Weise neu zusammengesetzt werden. Was dann aber wirklich realisiert wird, was gleich wieder in der Versenkung verschwindet und was gar nicht erst entwickelt wird an Technik, das entscheidet sich nicht nach immanenten naturwissenschaftlichen Kriterien, sondern eher... Das wäre die Gegenthese aus den Zwängen der Kapitalverwertung, also dem Zwang zur Steigerung der Produktivität, also der Verringerung der zur Produktion einer Ware benötigten Arbeitszeit oder auch dem Zwang zur Expansion des Kapitals in neue Märkte und neue Produkte. Und eine Technik, die dazu nichts beiträgt, die gibt es nicht im Kapitalismus und wäre sie aus anderen Gründen auch noch so wünschenswert oder leicht zu verwirklichen. Das heißt auf der anderen Seite allerdings auch nicht, dass nur solche Techniken realisiert werden, die sich völlig widerspruchslos in die Kapitalverwertung einfügen lassen. Und zwar deswegen nicht, weil die kapitalistische Dynamik selber in sich widersprüchlich ist. Also etwa der Zwang zur ständigen Produktivitätssteigerung, der also darin besteht, dass die Arbeitszeit, die benötigt wird, um irgendein Produkt herzustellen, ständig verringert werden muss, aus Gründen der kapitalistischen Konkurrenz. Andererseits bleibt aber die Arbeitszeit nach wie vor Maß des Wertes, den eine Ware hat. Und dadurch ergibt sich halt erstmal so ein innerkapitalistischer Widerspruch, zu dem die naturwissenschaftliche Technik dazu auch einen Beitrag leistet. Also um mal ein Zweig in dieser Richtung zu nennen, naturwissenschaftlich-technisches Wissen ist seiner Form nach auch in dem Sinne objektiv, dass es allgemein gesellschaftliches, frei zugängliches und überindividuelles Wissen ist. Und sich insofern auch der Kapitalverwertung erstmal entzieht. Kapitalistisch verwertbar ist immer nur die Arbeit, die notwendig ist, dieses Wissen dann in die Warenproduktion zu implementieren. Und der Anteil wird immer kleiner. Also ein Beispiel, der heute ja auch viel diskutiert wird, im Bereich der Software. Nicht da, das ist also dieser Zwischenschritt, der noch notwendig ist zwischen diesem allgemein entstandenen und verfügbaren Wissen bis zum Produkt, der ist heute inzwischen so klein geworden, dass er im Bereich der Software etwa auch schon von Hobbyprogrammierern übernommen werden kann. Und insofern, da ergeben sich dann schon Widersprüche, die durch technische Entwicklung erst auch forciert werden. Also so ganz haargenau einpassen im Sinne der Erhaltung des Kapitalismus lässt sich das nicht. Also was gerade die Software betrifft, da scheint sich jetzt auch die Tendenz breit zu machen, in immer stärkerem Maße von der Rechtsform Gebrauch zu machen. Also die ganze Kapitalverwertung in dem Zusammenhang funktioniert eigentlich nur übers Patentrecht oder Copyright und Lizenzen. Und das ist ein sehr, sagen wir mal, sehr schwaches Instrument, was eben auch leicht umgangen werden kann und durch die freie Software tatsächlich ja auch schon in Frage gestellt wird.
Das war der erste Teil. In der Fortsetzung der Sendung Gesellschaftsform und Denkform geht es um die Analyse der modernen Gesellschaft und wie diese mit der Art und Weise der Erkenntnis von Gesellschaft und Natur zusammenhängt. Die Fortsetzung wird am nächsten Sonntag, wie immer um 18 Uhr, ausgestrahlt.